Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen zusammen. Hallo Jens.
Ja, grüß dich. Ausgeschlafen. Ich freue mich auf eine neue Folge. Grüß Gott und moin moin in die Runde. Ich hoffe, es hören wieder ganz viele Leute zu. Wir wachsen und wachsen und erfreuen uns wachsender Beliebtheit. Das ist ein gutes Zeichen.
Das ist ein sehr gutes Zeichen. Also die Zahlen zeigen immer nur aufwärts. Das ist echt sehr schön. Und deshalb geht auch ein ganz großer Dank an euch da draußen. Wir haben heute mal wieder unsere Fragen- und Antworten-Folge. Wir haben ganz viele Zuschriften von euch bekommen. Wir haben ganz viele Fragen und viele Sachen konnten wir auch schon mal so mit per Mail beantworten. Aber seid uns bitte nicht böse bei so vielen Anfragen. Wir machen den Podcast ja so quasi in Anführungszeichen nebenbei. Und wir können halt nicht immer jede E-Mail direkt beantworten, versuchen natürlich alles so gut wie möglich auch zu beantworten und dann auch die Antworten hier in unserer Folge oder in unserer Episode zu geben. Und wir nehmen natürlich auch ganz, ganz viel mit und machen daraus auch ganze Folgen. Ja, was haben wir heute? Ich wollte mal ganz kurz ein paar Sachen, die ihr uns geschrieben habt, wirklich ganz toll. Vielen lieben Dank für die beiden hervorragenden Podcasts zum Thema Cholesterin. Sehr gerne, bitteschön, haben wir gerne gemacht, war auch uns ein Anliegen und so seht ihr, wenn ihr uns Themen einreicht, wir bereiten das vor, gucken, dass wir vielleicht auch den einen oder anderen Experten finden. Dann noch so eine Sache, Jens, echt total schön. Insgesamt finde ich eure Aufklärungsarbeit auch in Bezug auf Covid ausgesprochen gut, sachlich und notwendig. Ich freue mich schon wieder auf den nächsten Podcast. Also es freut uns total, solche Posts oder solche Nachrichten auch zu bekommen. Und Covid ist uns auch ein Anliegen. Und da wisst ihr, da bleiben wir am Ball. Nicht jede Folge, aber wir werden das immer wieder mal einstreuen. Dann eine Sache, die uns noch sehr gefreut hat, eine Zuschrift. Nochmal ganz herzlichen Dank für eure fundierten, sachlichen und unaufgeregten Podcasts. Das ist echt total gut. Freut uns sehr, macht weiter, bleibt uns treu und bleibt vor allen Dingen gesund. Und dann noch ein Punkt. Ich habe es nochmal recherchiert, Jens. Du hattest in einer unserer letzten Folgen zum Flow, hattest du gesagt, es gibt ein schönes Lied von Pink Floyd, wo eine Textpassage drin war. Gone with the Flow. Oder Go with the Flow. Und ich wollte aber nochmal das Lied raussuchen. Und ich habe es rausgesucht. Das Lied heißt Louder Than Words. Und es ist, wie du richtig gesagt hast, von der LP The Endless River von Pink Floyd. Super Stück. Vielen Dank auch, Jens, dafür. Super Sache. So, jetzt legen wir aber mal los mit ein paar Fragen, die uns erreicht haben und wo wir gerne auch ein paar Antworten geben wollen und wo ihr uns auch mal Tipps geschickt habt. Und zwar, Jens, Zahngesundheit ist nochmal das Thema. Wir hatten das Interview mit dem Stefan Dietsche und da ging es auch um das Thema Zahnpasta. Und da ist jetzt die Frage, ob wir da irgendwas empfehlen können.
Ja, wir wollen natürlich nicht unbedingt Markenwerbung machen, ne? Wir werden ja auch nicht gesponsert. Von daher würde ich empfehlen, eine fluoridfreie Zahncreme zu suchen. Die findet man in einigen Reformhäusern. Die ist natürlich deutlich kostenintensiver. Ne, kostet mindestens das Doppelte, so 3, 3,5, 4 Euro. Und ansonsten muss man eben, wie Stefan das auch gesagt hat, sich vielleicht eine Zahnpasta selber basteln. Ich denke, die Bastelanleitung, die sollten wir uns nochmal von ihm holen und dann sie auch nochmal hier in die Shownotes stellen.
Die habe ich noch, die Bastelanleitung. Und du weißt, ich probiere sowas immer auch selber aus, ne? Rezepte und Backen und Ackern und was es auch immer so gibt. Und ich habe es noch, das, was der Stefan uns gesagt hat. Und zwar können wir hier auch nochmal reingeben. Und zwar, dass man einfach Kokosöl nimmt, also gehärtetes Kokosöl. Also nicht geschmolzen natürlich. Dazu ein kleines bisschen Natron dazugeben. Erbsen groß, die Kokosöl und ein bisschen Natron dazu. Geben wir gerne auch nochmal in die Shownotes, denn wie der Stefan auch gesagt hat, das Wichtige für Karies ist nicht irgendwie fluoridhaltige oder gegen Karies, ist nicht fluoridhaltige Zahncreme, sondern einfach der Verzicht auf Zucker. Ganz einfach, Zucker macht den Karies in den Zähnen und im Mund. Und von daher lieber ein bisschen vorsichtiger dabei sein. Ja, genau, das ist da, denke ich, dazu zu sagen.
Genau. Ich habe selber eine von, vielleicht doch mal den Namen sagen, Lavera Naturkosmetik, Complete Care fluoridfrei mit, welche Inhaltsstoffe hat das Ganze? Ja, mit ein bisschen Extrakten, Kräuterextrakten etc. Da gibt es reihenweise Alternativen. Vielleicht listen wir die einfach mal auf und schicken die dann mal entsprechend in den nächsten Podcast.
Genau, machen wir. Wir stellen es auch in die Shownotes. Ich habe auch noch einen Tipp von einer Hörerin bekommen. Da stand drin medizinisches Zahnkonzentrat von SFH. Aber dazu können wir eigentlich nicht so viel sagen, weil wir das nicht ausprobiert haben. Der Jens hat gerade sein Produkt genannt. Seitdem der Stefan mir den Tipp gegeben hat mit dem Kokosöl und dem Natron, bin ich totaler Freund davon, man kann auch ein bisschen mit ätherischen Ölen da noch ein bisschen ein Tröpfchen reintun, dann ist das echt eine super Sache.
Vielleicht machen wir einfach selber mal so eine Naturkosmetikfirma auf. Axel, wäre doch eine Idee, oder?
Das wäre auf jeden Fall, ja, ne?
Was wir alles noch machen wollen. Ne? Aber du wirst ja 120, von daher haben wir noch viel vor.
Du auch, von daher haben wir noch Zeit, ein bisschen was zu tun. So, das war's zur Zahngesundheit. Wir gehen weiter. Wir haben eine Nachricht bekommen, eine Mail bekommen, dass eine Hörerin gerne über das Thema Bluthochdruck und ketogene Ernährung einen Podcast haben möchte. Wir haben auch darüber diskutiert, passt das nicht? Jens, kannst du da
Passt.
zwei, drei Sätze zu sagen. Und Bluthochdruck ist sowieso noch ein Thema bei uns auf der Liste und ketogene Ernährung auch.
Ja, erstmal muss man natürlich wissen, wo kommt denn der Bluthochdruck her, die Hypertonie, was ist die Ursache letztendlich dafür? Das gilt es mal als erstes zu eruieren. Es ist dann auf der einen Seite, könnten das atherosklerotische Prozesse sein. Aber es könnte natürlich auch zum Beispiel Stress sein. Ne? Selbst in jungen Jahren kann man schon Bluthochdruck entwickeln, der temporär vorhanden ist, weil man eben vielleicht gerade viel zu tun hat oder man hat den falschen den Chef vor der Nase jeden Tag oder den falschen Lebenspartner. Ich kann mich erinnern an einen Professor, der sagte immer die toxische Schwiegermutter. Ja? Die kann manchmal auch das Problem sein und das Problem wird man ja so schnell nicht los. Von daher kann das eben auch hohen Blutdruck machen. Das könnten wir vielleicht auch mal in einem Podcast mal genauer erklären, wie das abläuft, wie Stress eigentlich funktioniert und warum dann Bluthochdruck auch normal ist. Das hat ja auch jeder Leistungssportler, der heute Nachmittag um 15:30 Uhr dann ins Fußballstadion einläuft, der braucht auch ein bisschen hohen Blutdruck, weil hoher Blutdruck natürlich Leistungsfähigkeit auch bedeutet. Kurzfristig, langfristig hat es natürlich dann die entsprechenden nachteiligen Themen. Aber die Frage ging ja in die Richtung, was kann die ketogene Ernährung oder was können Ketone, was kann der ketogene Stoffwechsel? Ganz kurz erklärt, Ketone können wir entweder über ketogene Nahrungsmittel aufnehmen, die also sehr, sehr fettreich sind, oder Ketone werden eben gebildet, wenn wir fasten, wenn unsere Glykogenspeicher zur Neige gehen, dann fängt die Leber an, eben Körperfett abzubauen, umzuwandeln in Ketone, in Beta-Hydroxybutyrat beispielsweise. Und dieses Beta-Hydroxybutyrat kann dann genutzt werden für zum Beispiel Gehirn und andere Organe. Auch selbst Muskulatur kann das verstoffwechseln. Und warum hat das jetzt einen Einfluss auf den Bluthochdruck? Da gibt es drei Theorien. Die eine Theorie ist die Oxidative Stress-Theorie, dass ganz kurz bedeutet im Grunde, dass die Ketone, die da produziert werden, antioxidativ sind. Also die in oxidativen Stress, der entstehen kann durch psychoemotionalen Stress oder durch Rauchen oder durch Giftstoffe etc., die also permanent im Körper entstehen, diese freien Radikale, die können dort ein Stück weit reduziert werden. Dann gibt es die Theorie Circadian Rhythm Theory. Da geht es also um den zirkadianen Rhythmus. Und dieser zirkadiane Rhythmus, der Biorhythmus, ne, unser Rhythmus zwischen Schlaf und Wachzeit, der über die Sonne gesteuert wird, der spiegelt sich auch eigentlich in jeder Körperzelle wieder. Also jede Körperzelle hat praktisch einen eigenen Rhythmus oder jedes Körpergewebe hat einen eigenen Rhythmus. Denn wie wir ja wissen, manche Organe sind eher nachtaktiv und manche Organe sind tagaktiv. So brauchen die also einen unterschiedlichen Rhythmus. Und die Ketone sollen hier auf diese Rhythmik der Körperzellen einen positiven Einfluss haben. Die dritte Theorie ist die Ketogenic State Theory. Da geht es eben darum, dass wenn wir eine Ketose lange halten, ja, wenn also der Ketonspiegel im Blut lange hoch ist, dass dadurch natürlich der Blutzuckerspiegel deutlich niedriger ist und damit wir weniger Einfluss auf proinflammatorische, also proentzündliche Prozesse haben, wodurch dann auch insgesamt ja, die Entzündungslast im Körper dann reduziert wird. Das sind also die drei Theorien. Entzündungslast runter, weniger Bluthochdruck, macht aus meiner Sicht total viel Sinn.
Super. Vielen Dank, Jens, dafür. Wir hoffen, dass wir die Frage so beantwortet haben. Und wie gesagt, Bluthochdruck, was der Jens auch sagte, gerade nochmal mit dem Stress. Wir werden dazu nochmal eine eigene Folge bringen und auch die ketogene Ernährung. Bloß wir können nicht immer alles auf einmal bringen, weil wir die anderen Themen ja auch noch vorbereiten. Von daher, seht's uns nach, wenn es nicht alles immer direkt ist.
Und die Leute sollen natürlich auch dranbleiben, ist ja klar.
Und ihr sollt auch dranbleiben, natürlich. Gut, dann haben wir mehrere Fragen, die wir immer wieder gestellt bekommen, und zwar über Wasserfilter. Wir haben ja die Folge mal zu Wasser gemacht und haben dort auch mal so ein paar Filtersysteme vorgestellt. Auch hier, wie Jens gerade bei der Zahncreme auch sagte, keine Werbung für irgendwelche Marken, weil wir einfach ja auch kein Geld dafür bekommen und nicht irgendwie gesponsert sind. Von daher schreibt uns gerne Mail und dann können wir euch die Mail gerne auch mal beantworten und können dort auch mal den ein oder anderen Artikel oder den anderen ein oder andere Marke auch mal nennen. Ansonsten schaut, dass ihr einen Multimembranfilter bekommt. Viele haben vier oder fünf Filter. Wir beide benutzen einen, der sieben Filter hat. Da wird halt fast alles rausgefiltert und das Wasser entsprechend auch aufbereitet. Also schaut einfach auf die Qualität der Filtersysteme. Es ist immer gut darauf zu achten, dass die Filtersysteme hier in Europa produziert wurden und einfach schaut, dass die Membransysteme einfach auch sehr viel an Pestiziden, an Plastik, Nitraten, dass das alles rausgefiltert wird. Und so erhaltet ihr eine hohe Qualität von eurem Wasser. Und vorher, bevor ihr euch sowas anschafft, bitte einfach mal bei eurem lokalen Wasserversorger, Wasserwerk, einfach mal euer Wasser testen lassen. Man kann sich dazu ein Testkit bestellen. Und dann kriegt ihr eine Auflistung aller Parameter, die da bei euch so im Wasser sind und kriegt auch die ganzen Grenzwerte genannt. Und mit ein bisschen Recherche könnt ihr dann auch mal schauen, was so die Grenzwerte und was so die Wissenschaft im Moment einfach dazu sagt. Ich glaube, dazu mehr können wir dazu im Moment nicht sagen. Wie gesagt, sonst müssten wir hier so eine Liste von 20, 30 Filtersystemen und das ist auch zu jedem Filtersystem können wir ja auch nichts sagen, weil alle haben wir ja auch nicht getestet. Gut, gehen wir weiter. Wir haben eine Frage oder eine Zuschrift bekommen. Und da wollten wir vielleicht, werden wir auf jeden Fall nochmal einen Podcast zu machen, aber hier mal kurz drauf eingehen. Und zwar, hallo, ich bin begeistert von diesem sehr informativen Podcast. Vielleicht wäre es möglich, mal eine Folge über Methylenblau zu machen. Ich nehme die Tropfen seit einiger Zeit ein und bin überrascht über die Wirkung. Meiner nach müsste dieser Stoff viel bekannter sein, aber so einiges wird auch wahrscheinlich unter der Decke gehalten. Ist ja auch relativ günstig. Mich würde auf jeden Fall freuen, mal ein paar grundlegende Informationen darüber zu bekommen. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Und zwar jetzt. Methylenblau, mal ein paar grundlegende Informationen. Ja, ist ein interessanter Stoff. Jens, was ist dazu zu sagen?
Ja, man könnte sagen, Methylenblau ist so eine Art vergessenes Heilmittel. Und viele Heilpraktiker kennen das, in der Schulmedizin eher weniger. Aber einige haben sich jetzt durch Corona und durch die Long-Covid-Fälle und Post-Vac-Fälle eben da auch wieder motiviert gesehen, da mal tiefer reinzuschauen, weil wir suchen natürlich nach Möglichkeiten, ne? Ich habe selber diese Woche auch wieder zwei, drei Fälle mit beraten, mit betreut, und das ist schon dramatisch auch zu sehen, was da passieren konnte, ja, oder durch die Spikopathie eben passiert ist, ob jetzt durch die Impfung oder die Infektion oder beides. Ja, häufig sehen wir eben beides, was ein Problem sein kann. Und ja, und dann sucht man eben nach Möglichkeiten, Medikamente, die nicht da sind. Dann haben wir eben den Blick woanders hin. Und Methylenblau kennen wir seit 1876. Der Methylenblau wurde von einem deutschen Chemiker Heinrich Karo bei der BASF als Färbemittel entwickelt. Und einige Jahre später, 1879, hat dann Paul Ehrlich, den wir ja auch schon näher vorgestellt haben in einem unserer ersten Podcasts, der fand dann heraus, dass es auch Nervenzellen und den Malariaerreger Plasmodium anfärbt und diesen Malariaerreger auch eliminieren kann. So, da war das eher der erste Indiz, dass das offensichtlich eine Wirkung hat, also eine antivirale Wirkung, eine antioxidative Wirkung. Und in der Medizin, in der Schulmedizin kennt man das eigentlich aus dem Thema Vergiftung. Cyanidvergiftung oder auch bei Rauchvergiftung wird es eingesetzt, um ja die Symptome letztendlich dieser Vergiftung abzumildern. Und wir haben natürlich ach, im 19. Jahrhundert noch nicht genau gewusst, was macht denn eigentlich dieses Methylenblau? Und das haben Forscher, genauer gesagt Michaelis und Menten, 1920 entdeckt. Denn 1920 haben sie gesehen, dass Methylenblau, abgekürzt MB, dass das ein Elektronendonator ist. Und zwar ein Elektronendonator in den Mitochondrien. Wir kennen ja alle die Mitochondrien als die Kraftwerke der Zelle, da wo ATP hergestellt wird, also unsere Energiewährung, ne? Dass wir morgens aus dem Bett springen und den ganzen Tag hochagil sind, bis wir dann abends platt in die Federn springen. Und dafür brauchen wir unsere Mitochondrien. Und diese Mitochondrien brauchen wieder Energiesubstrate und Mikronährstoffe. Und jeder hat schon mal vielleicht was von B-Vitaminen, von Magnesium oder Q10 gehört. Die spielen nämlich in dieser Elektronentransportkette der Mitochondrien, wo am Ende dann ATP bei rauskommt, spielen eine große Rolle. Und das Interessante ist, dass Methylenblau diese Elektronenschritte, die Schritte, die dazwischen sind, man nennt die Komplexe, Komplex 1, 2 und 3, das Methylenblau nicht bei 1 anfängt, sondern 3 direkt anstößt. Also man könnte jetzt plattdeutsch sagen, das ist praktisch ein Turbo. Ja, das ist ja, ich glaube, das sagt das Wort ganz gut. Turbo für die Mitochondrien, stimuliert die mitochondriale Aktivität. Und da sind wir dann natürlich bei Themen wie beispielsweise Leistungssport auf der einen Seite, als in Anführungsstrichen Dopingsubstanz, und auf der anderen Seite aber eben auch bei den ganz vielen Erschöpfungsfällen, bei denen die mit Erschöpfung zu tun haben. Das kann dann Post-Vac, das kann Post-Covid sein, das kann aber auch andere virale Erkrankungen sein, die eine Erschöpfung als Konsequenz haben. Könnte aber auch eben das Übertrainingssyndrom sein, was du aus dem Sport auch kennst, Axel. Ich weiß nicht, ob du es selber mal beim Fußball erlebt hast. Ich habe es bei meiner Sportart mal erlebt, wo man sich wirklich krank fühlt und gar nicht weiß, was man hat. Man geht dann zum Arzt. Ich bin damals zu unserem Arzt an der Sporthochschule gegangen, und der hat es auch nicht wirklich herausgefunden. Er wusste auch nicht, was es ist. Und er hat mir dann eine Eigenblutinfusion gegeben und eine Eigenbluttherapie. Und dann war das relativ schnell erledigt. Hat bei mir gut funktioniert. Aber Methylenblau kannte er vermutlich damals nicht. Man könnte also sagen, das ist ein sehr schneller Energiespender. Und warum ist das ein Energiespender? weil Methylenblau auch freie Radikale abfängt. Ja, durch Oxidationsprozesse, also wenn wir viel atmen oder wenn wir auch viele Toxine aufnehmen, dann wird eben mehr Sauerstoff auch verstoffwechselt, entstehen viele freie Radikale, die müssen wieder entgiftet werden, in Anführungsstrichen, und das macht Methylen blau. Und Methylen blau, das hat man jetzt in den letzten 50 Jahren gesehen, macht eben noch viele andere Dinge, wie zum Beispiel nicht die Autophagie, sondern die Mitophagie. Sorgt also dafür, dass unsere Zellen auch mal wieder ihre Zellorganellen aufräumen, dass die alten Mitochondrien mal rausgeschmissen werden, sich wieder neue bilden können. Und man kann wirklich unterm Strich sagen, in Verbindung mit Q10, und da suche ich gerade nach Studien, ich habe sie noch nicht gefunden, dass die Integration von Q10 in Verbindung mit Methylenblau und vielleicht noch anderen Mikronährstoffen, das muss eigentlich ein Leistungsbooster sein, Energiebooster. Ein weiterer Vorteil von Methylenblau ist eben auch, dass die Lipidperoxidation dadurch gehemmt wird. Lipidperoxidation haben wir in unserem Podcast
Cholesterin.
zum Cholesterin thematisiert. Ja, also das oxidierte LDL, das wirklich atherogene, toxische, ja, LDL, was da produziert wird, was dann wiederum in den Gefäßen Atherosklerose auslösen kann durch die Entzündungsprozesse. Und deshalb ist das natürlich auch eine spannende präventivmedizinische Substanz. Man muss allerdings ein bisschen aufpassen. Nicht viel hilft viel. Ich würde auch nicht empfehlen, hier unseren Podcast-Hörer das mal ebenso einzunehmen, sondern wenn sich da entsprechend schlau zu machen oder sich mit einem Heilpraktiker oder Arzt zusammenzusetzen, weil es natürlich auch ein paar Nebenwirkungen haben kann. Wissenschaftlich als sicher werden 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht angesehen. Das gibt es in einer einprozentigen Lösung. Dann ist man so bei 4 Tropfen pro Kilogramm Körpergewicht. Und einsetzen sollte man es nicht bei Schwangerschaften und bei manchen genetischen Defekten, wie zum Beispiel ein Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel. Da ist das kontrainduziert. Und wo es auch noch eingesetzt wird, ist bei einer Methemoglobinurie. Ja, schwieriges Wort, Methemoglobinurie, weil da Eisen umgewandelt wird. Da können wir vielleicht in unserer Methylenblau-Podcast-Serie dann Episode nochmal genauer drauf eingehen. Und deshalb wird es auch ganz gerne bei Nitritvergiftungen oder bei Wasserstoffperoxid oder Nitrobenzol und solchen Dingen eingesetzt, also in der Umweltmedizin. Hat also, und das ist das, was wir heute mit auf den Weg geben können, halt also eine sehr hohe Bandbreite, wenn es um das Energiethema geht. Und deswegen für mich, Axel, eine total spannende Substanz. Ich bin auch hart am Wind, dass wir hier einen Experten nochmal finden, der auch viele Jahre Erfahrung damit hat, also klinische Erfahrung auch hat, damit wir auch wirklich ein paar sehr starke Hinweise auch für die praktische Anwendung geben können.
Auf jeden Fall. Also das wäre super interessant. Ich ergänze vielleicht noch mal ein, zwei Sachen, genau was du gesagt hast, bezüglich der Einnahme. Ich habe es noch mal nachgelesen. Und zwar die Methylenblau ist kein Nahrungsergänzungsmittel. Also das ist ganz wichtig, nochmal zu erwähnen, weil es ist hier in Europa, es gibt so eine EU-Novel-Food-Verordnung. Und die gilt auch in Deutschland und auch in der Europäischen Union. Und als Nahrungsergänzungsmittel ist halt Methylenblau nicht zugelassen. Und ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert. Es darf nur als Laborchemikalie oder zu Dekorationszwecken, also so steht's drin, verkauft werden. Und wie du auch gesagt hast, es gibt keine allgemeine Dosierungsempfehlung. Deshalb auch wenn wir hier irgendwer was besprechen, nehmt das bitte nicht als Tipps. Das sind keine ärztlichen Ratschläge, die wir hier geben, weil wir auch beide keine Ärzte sind. Aber ansonsten wird Methylenblau heute auch noch als synthetischer Farbstoff für Gewebe und Kleidung verwendet. Also das erzeugt dieses leuchtende Jeansblau oder auch ein Grün. Und das, was wohl
Aber
Methylen.
es produziert auch bei uns interessante
Genau.
Verfärbung, zum Beispiel auf der Zunge oder man kann es auch im Urin dann sehen, ne? Dass du blaues Urin pinkelst.
Und das liegt daran, weil nur lebende Zellen Methylenblau aufnehmen. Das hat man auch früher oder nutzt man auch heute noch in der Medizin zur Bestimmung von zur Bestimmung der Vitalität von Zellen. Weil die lebenden Zellen, wie du gerade gesagt hast, werden blau und wenn man das halt auf die Zunge, auf den Speichel legt, ist es halt einfach blau. Und tote Zellen bleiben halt im Kontakt bei Methylenblau halt farblos.
Ja, Methylenblau ist sehr zellgängig. Kann man beispielsweise als Mediziner auch anwenden bei hoher Harnsäure. Oder man wendet es auch ein bei Post-VAC-Patienten oder Post-Covid-Patienten, ne, zur Hemmung von Amyloiden, die durch die Spikopathie entstehen. Also die Entgiftungsleistung wird verbessert. Es kann auch die Replikation von Viren hemmen. Hat man zum Beispiel nachgewiesen bei Staphylococcus aureus. Und was auch sehr interessant ist, das werden wir dann in dieser Podcast-Episode auch nochmal genauer uns anschauen, ist eben die Zellatmung von Astrozyten. Also Verbesserung der Zellatmung von Astrozyten. Was sind Astrozyten? Das sind Gehirnzellen und die schützen letztendlich von Neurodegeneration. Dann sind wir bei diesen ganzen Erkrankungen, neurodegenerativen Erkrankungen, wozu Alzheimer eben auch dazu gehört. Und das ist sehr, sehr spannend, weil wir ja eine alternde Gesellschaft sind und wenn wir an unsere junge Generation denken, die dann irgendwann uns alten Säcke bezahlen müssen, ja, wo wir vor uns hinvegetieren in irgendwelchen, keine Ahnung, betreuten Wohnen oder was auch immer, ja.
Wir beide jetzt
Und ja, wir beide nicht, wir sind ja die Ausnahme. Wir werden ja beide zu 120, haben wir ja gesagt. Und naja, aber das ist eben ein Riesenkostenfaktor, der fällt der jungen Generation irgendwann vor die Füße. Es gibt keine politische Lösung für dieses Problem. Vielleicht ist die Lösung Methylenblau.
wer weiß, also es wird, wird auf jeden Fall, deshalb, wie gesagt, Jens, du suchst noch, ich gucke auch noch mal, ob es da so ein paar aktuelle Studien gibt, weil dem Methylenblau, gerade was du gesagt hast, wird halt eine nootropische Wirkung nachgesagt. Was ist nootropisch? Das sind Stoffe, die die geistige Leistungsfähigkeit verbessern. Und wie du gerade gesagt hast, ja, Gehirnfunktionen, Gedächtnis, Lernen, Denken, Konzentrationsfähigkeit. Und gerade auch bei Post-VAC-Patienten, also Long-Covid wird ja auch immer mit geistiger Müdigkeit und Erschöpfungszuständen in Verbindung gebracht. Auch dabei kann Methylenblau eine Lösung oder könnte eine Lösung sein. Wie gesagt, wir suchen noch nach geeigneten und guten Studien. Ja, ich denke, dazu ist so als so
Vielleicht
grundlegend.
muss man noch einen Satz, Axel, dazu sagen. Methylenblau kann eben auch den Sympathikus aktivieren. Also für Menschen, die sehr gestresst sind, würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ja, lieber erstmal runterkommen, Parasympathikus aktivieren und dann macht das schon eher Sinn, weil dadurch eben sich die Stressachsen noch weiter steigern können. Und das sollte man natürlich abwägen. Auch wenn man es medizinisch einsetzt, für die Ärzte, die zuhören. Da sollte man natürlich ein bisschen drauf achten.
Ja, vielleicht noch ein, zwei Sachen, die du eben angesprochen hast, gerade was das Gedächtnis und Nervensystem angeht. Also in der Psychiatrie wird das bei psychotischen Störungen oder auch bei bipolaren Störungen eingesetzt, auch therapeutisch im medizinischen Bereich. Man sagt nach, dass es eine antidepressive Wirkung hat. Und eine Studie habe ich gefunden, so eine zur bipolaren Störung, die ist, glaube ich, ganz gut, die kommt aus der Universität Cambridge. Die können wir ja mal einfach verlinken. Wer Lust hat, sich da ein bisschen weiter selber reinzulesen, der kann damit, denke ich mal, so anfangen.
Genau, ich habe auch noch eine Studie gelesen heute Morgen zur Vorbereitung auf unseren Podcast. Ja, wir bereiten uns vor. Das machen wir nicht alles aus der kalten Hose oder aus der Hüfte. Und das war eine Studie zum Thema Brain Aging. Ja, Methylenblau und Brain Aging. Das ist wirklich interessant, weil ich glaube, da ist sehr viel Potenzial. Denn wie du gesagt hast, Methylenblau ist in der Lage, eben in den Neuronen, aber vermutlich in den Astrozyten eben die Stoffwechselsituation deutlich zu verbessern. was ja auch Ketone machen, ne? Das Thema, was wir vorhin hatten. Also hier haben wir vielleicht über die Kombination mehrerer Substanzen dann einen richtig großen Hebel in der Hand. Und ja, die Studie können wir dann auch noch mal verlinken, kann sich jeder durchlesen, runterladen, downloaden, wie er möchte. Ja, und da werden wir dann demnächst noch mal ganz intensiv, wenn wir uns noch weiter eingelesen haben, in einer Episode, vielleicht mit einem Experten, den wir gerade suchen, dann noch mal tiefer reingehen.
Ja, sehr gut. Jens, vielen Dank auch dafür. Ich hoffe, dass wir ein paar grundlegende Informationen geben konnten. Ich glaube, nee, nicht ich hoffe, sondern ich denke, wir haben ein paar grundlegende Informationen gegeben. Das soll es aber für Methylen Blau mal gewesen sein. Wie Jens auch gerade sagte, wir suchen noch nach einem Experten und machen uns da selber auch noch mal ein bisschen mehr schlau, machen noch ein paar Recherchen, lesen mal die eine oder andere Studie und werden euch dann mit einer Extra-Folge Methylen Blau, dann gibt es dann halt auch nur Methylen Blau in dieser Folge. Gut, soweit dazu. Dann soll es das aber heute fast schon gewesen sein, oder Jens? Hast du
Wenn du
noch was?
keine Fragen mehr hast von den Zuhörern, dann sind wir für heute durch, ja.
Sind wir für heute durch? Ja, wir haben keine Fragen mehr, aber wir haben noch ganz viele Themen vor der Brust und auf unseren Zetteln. Und von daher gibt es noch ganz, ganz viel zu erzählen, ganz, ganz viel zu diskutieren, was wir auch weitermachen. Uns hat es super gefreut, dass wir so viele Rückmeldungen von euch bekommen haben, so viel positive Rückmeldungen von euch bekommen und dass ihr uns treu bleibt und dass ihr immer wieder einschaltet.
Ja, macht weiter so und empfehlt uns weiter. Wir bleiben am Ball. Wir bleiben einmal die Woche am Ball. Das ist schon auch eine Herausforderung, müssen wir vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen. Na, jeden Montag auch live zu gehen, ist nicht so ganz einfach. Ne? Wir haben ja auch noch Berufe nebenbei. Aber wir sind hart am Wind und wir sind neugierig und wollen alles nicht nur wissen, sondern auch weitergeben. Von daher freuen wir uns über jede Empfehlung.
Genau, und wir bleiben neugierig. Wir bleiben für euch neugierig, dass wir euch auch immer die aktuellen Gesundheitsthemen, Ernährung, Bewegung, psychische Gesundheit, dass wir euch das alles immer weitergeben können. Vielen Dank, wie gesagt, nochmals für euer Einschalten. Bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund und macht's gut. Bis zum nächsten Montag.
Bye
Ciao.
bye. Ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.